Wir haben jetzt die 9. Abraham-Predigt vor uns. Wir haben in der Einleitung schon gehört, weil du meinem Wort gehorsam warst, sagt Gott zu Abraham. Und diese Predigt heißt, hören wie Jünger hören. Wir haben heute einen sehr schönen Text vor uns, ein Juwel aus dem Mund Gottes, ein Kleinod der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Und es ist ein auch für gerettete Sünder verwunderlicher Text, denn wie hätte der Herr es denn nötig gehabt, sich in diese Tiefe zu begeben, nämlich sich eine Zunge, eine Art zu reden und ein Ohr, nämlich eine Art zu hören, anzueignen, wie wir sie ja so dringend brauchen. Und dazu kommt sein Gehorsam, der uns allen ja zum Heil gereicht, so wir diesen Gehorsam im Herzen annehmen. Unser Durchbrecher, unser Haupt spricht, und zwar in Jesaja 50, ab dem Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich habe mich nicht widersetzt, dann bin ich zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe Gott, der Herr steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechts? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Habt aber Acht, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet, geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Dieses widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr am Ort der Qual liegen müsst. Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Denn der Herr tröstet Zion, er tröstet all ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. So achte nun auf mich, mein Volk, und ihr, meine Leute, leiht mir eure Ohren. Denn ein Gesetz wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen, und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch, und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid und die Schabe wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wache auf, zieh Stärke an, du Arm des Herrn. Erwache, wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten? So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Ich bin es, der euch tröstet. Wer aber bist du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird, und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat, und alle Zeit den ganzen Tag fürchtest du dich vor dem Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet, um zu verderben? Herr, wo ist denn nun der Grimm des Bedrückers? Der in Ketten gekrümmte wird schnell losgemacht, damit er nicht umkommt in der Grube, noch an Brotmangel leidet. Ich bin ja der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem Schatten meiner Hand bedeckt, um den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen und zu ziehen und zu sagen, du bist mein Volk. Erwache, erwache, steh auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. Denn da war niemand, der sie leitete, von allen Söhnen, die sie geboren hat, und niemand, der sie an der Hand führte, von allen Söhnen, die sie großgezogen hat. Dies beides ist dir begegnet, aber wer bezeugt dir Teilnahme? Verheerung und Zerstörung, Hunger und Schwert. Wie soll ich dich trösten? Deine Kinder sanken ohnmächtig hin, sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz und waren voll von dem grimmigen Zorn des Herrn und von dem Schelten deines Gottes. Darum höre doch das, du Elende, die du trunken bist, aber nicht vom Wein. So spricht dein Herr, der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst, und ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu deiner Seele gesprochen haben, bücke dich, dass wir über dich wegschreiten können, so dass du deinen Rücken der Erde gleich machen musstest und wie eine Straße für die, die darüber gingen. Wache auf, Zion, zieh deine Stärke an, zieh deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn von nun an wird kein Unbeschnittener noch Unreiner mehr in dich hineinkommen. Schüttle den Staub von dir ab und steh auf und setze dich hin, Jerusalem, mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Soweit der Text. Die Verse 4 und 5 des Kapitels 50 haben wir soeben gehört. Gott, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Aber wer hier redet, das wissen wir. Es ist Jesus und in diesem Fall als der Knecht Gottes. Und es ist dies verwunderlich genug, es ist barmherzig und es ist gnädig, dass er sich die Zunge der Jünger aneignet, so steht es im Grundtext, und dass er hört, wie Jünger hören. Das heißt, er, Jesus, ist der, der hier die Basis legt, damit unser einer hören kann, wie ein Jünger. Und somit ist es mir und dir möglich geworden, weil es in ihm geschieht und weil diese Möglichkeit in ihm eröffnet worden ist und ihm offen geblieben ist für uns. Und gerade über seinen Tod hinaus, durch die Auferstehung, ist uns diese Möglichkeit eröffnet, nämlich zu hören, wie Jünger hören. Ja, wie hören denn Jünger? Mit welcher Gesinnung hört denn ein Jünger? Ein Jünger ist ja nicht einer, der nichts wissen will, der nichts aufnehmen will. Da könnt ihr daheim bleiben. Da könnt ihr wegbleiben. Eben deswegen ist er ja Jünger geworden, damit er etwas inne wird und damit etwas anderes aus ihm wird, als er bisher war. Nun findet sich aber, was das Hören können des Wortes Gottes betrifft, dass es sich hierbei um ein Ausleseverfahren von Gott her handelt. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 6, 64, entsprechend dem Hören und dem Gehorsam, was ja schon vom Wortstamm her ausdrückt, dass Gehorsam die Folge des Gehörten sein muss, dass Jesus ein Wort aussprach, das die Reihen seiner Jünger enorm gelichtet hat. Da steht, aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Vorher schon passte ihnen damals das Gehörte nicht und sie meinten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Ja, lieber Mann, liebe Frau, könnte man darauf sagen, wozu bist du denn überhaupt ein Jünger geworden, wenn dir Jesu Rede zu hart ist? Die Nachbarn einer christlichen Gemeinde hier in Oberösterreich haben nach jahrelanger Beobachtung mal was festgestellt. Sie sagten, das, was ihr da macht, das ist euer Hobby. Ja, die Außenstehenden, die sehen unsere Halbheit oft weit besser als jene unter uns, die meinen, drinnen zu sein, zum Leib Christi zu gehören und ein Jünger zu sein. Aber ein christliches Hobby ist keine Jüngerschaft Jesu. Und wahre Jüngerschaft, das ist kein Hobby. Da gehöre ich ja nicht mehr mir selber als Jünger. Da ist mein eigener Wille mir nicht mehr im Weg. Denn nur harte Herzen und nur harte Ohren, die hören von Jesus harte Reden. Neue Herzen, von ihm neu gemachte Herzen, die sind anders, die hören anders, die hören recht. Harte Reden Jesu findet einer nur dann vor, wenn er als ein Hobbyjünger mit Gottes Anforderungen zusammentrifft und Gottes Wille mit seinem eigenen Willen kollidiert. Und weggehen kann ein Jünger nicht, wenn er ein echter Jünger ist. Das hatte damals auch Petrus definitiv erkannt, als er gesagt hat, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Und Gott sagt zu den Halbherzigen, zu den Lauen, zu denen, die zum Beispiel aus kultureller oder vielleicht aus familiärer Tradition mitgehen und das Wort, weil sie gläubige Eltern haben oder hatten, das ist ja heute das große Problem mit den 40-Jährigen, sie und auch die meisten anderen, die sich Christen nennen, haben ja absolut keinen Zug zum Willensgehorsam und in der Folge auch keinen Zug zum Dienst im Weinberg, der sich ja nur mit einem gekreuzigten Ich durchführen lässt. Gott sagt ihnen eben, wollt ihr nicht weggehen? Denn solche sind und bleiben ja selbst ihre eigenen Herren. Solchen fehlt der tätige Gehorsam. Sie gehören nicht zu Jesu Jüngern. Sie sind ihre eigenen Herren. Sie tun, was sie wollen. Aber Gott gefallen sie damit nicht. In Jesaja 65, Vers 3 sagt Gott, es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Luther 1912 übersetzt, ein Volk, das mich entrüstet. Elberfelder, ein Volk, das mich beständig ins Angesicht reizt. Und diese alle gehen im Ernstfall, wenn es konkret wird mit dem Glauben, wenn die Rede Jesu hart wird, dann gehen sie weg. Zuerst innerlich. Aber eines ist ganz sicher, dieser Ernstfall kommt. Weil es sich eben hier um ein Ausscheidungsverfahren Gottes handelt, in diesem Leben, hier auf Erden, in dieser Durchgangsstation. Entweder geht es im bleibenden Glaubensgehorsam Richtung Himmel, bleibend bei Christus, oder im eigenen Willen zur Hölle. Da kann ich mich Christ nennen, so viel ich will, mein eigener Wille, der ist mein Verderben und er wird mich ins Verderben führen. Und eben weil dieses eigenwillige Volk Gott beständig ins Angesicht beleidigt, weil es ihn entrüstet, weil es ihn beständig reizt, kann das nicht ohne Folgen bleiben. Wir reden ja hier von Jüngern, die allerdings mitunter keine sind vor Gott. Von den Unbekehrten reden wir hier jetzt nicht. Wer sich nicht bekehren will, der ist ja bewusst ein bleibender Feind Gottes, der will Gott ohnehin nicht. Dabei ist er nicht in dem Sinn so dumm und ungehorsam wie ein falscher Jünger. Der verstockte Unbekehrte ist ja willentlich und absichtlich Gott ungehorsam. Der weiß das auch und der will das auch so. Wenn der Unbekehrte dem Ziehen des Vaters zum Sohn nicht nachgibt, wird er verloren gehen. Der Unbekehrte, wohlgemerkt. Weil er nicht gerettet werden will. Aber wir reden hier von denen und zu denen, die sich als bekehrt betrachten, als Christen, die dabei aber ihren eigenen Willen weiter behalten und damit ebenso in ihr Verderben rennen. Und das ist heute gang und gäbe und es wird nicht einmal mehr gewarnt davor. Aber das ist doch die größte Dummheit, dass ich, ein Christ, Gott in meinem Leben haben will, aber dass es dabei nach meinem Willen gehen soll, nach meinem Kopf. Gott soll tun, was ich will. Da kann ich ja nur im Verderben landen. Das ist ja dann nicht mein Gott, sondern ich versuche, der Seine zu sein, sein Gott. Und wie kann Gott mein Gott sein, wenn ich nicht auf ihn höre und seinem Wort nicht gehorche, wenn er sich meinem Willen unterordnen soll? Da bin ich doch dann der Schalksknecht. Da bin ich der mit dem nicht hochzeitlichen Kleid, da werde ich gebunden und schließlich hinausgeworfen. Davon spricht ja unser Jesaja-Wort, habt aber acht, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet, geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Dies widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr am Ort der Qual liegen müsst. Ja, Gott will dein Herz haben, jetzt, hier und heute, nicht deine Anwesenheit in einem christlichen Verein, an einem Sonn- und Feiertag vielleicht, zu den heiligen Zeiten, wie der Volksmund sagt. Und nicht dann, wenn es dir passt, wenn es dir einfällt, wenn nicht gerade wieder deine persönlichen Interessen überwiegen. Dora Rappert hat dazu ein Lied geschrieben, die erste Strophe heißt »Vor meines Herzens König, leg eine Gabe hin« und ist auch arm und wenig, ich weiß, es freut doch ihn, es ist mein eigener Wille. Den gebe ich in den Tod, auf das mich ganz erfülle, dein Wille, Herr mein Gott. Ja, und wenn du Gott haben willst in deinem Leben hier und für die Ewigkeit und du willst aber deine Wege nicht verlassen und willst deinen eigenen Willen behalten, dann gelingt dir das niemals. Und wenn wir meinen, es müsse nach unserem Kopf gehen, nämlich weiterhin, dann ist es ja das alte Sünderleben, oder nein, es ist ein neues Sünderleben, es ist viel schlimmer, es ist jetzt die Heuchelei, das ist das neue Sünderleben unter christlichen Deckmantel. Es geht jetzt um deinen Willen kontra den Willen Gottes. Und das ist es, was Gott als ungehorsam, und ungehorsam ist wie Zauberei, rechnet, und das hat ewige Folgen. Was passiert denn, wenn ich mich nicht von Gott leiten lasse? Dann renne ich ins Verderben. Und wie ist es denn, wenn ich nicht auf ihn höre, nicht gehorsam auf ihn höre? Dann kann er ja doch nicht mein Gott sein, oder? Oh ja, er sagt uns so viel Schönes, wie zum Beispiel, bis in euer Greisenalter bin ich dasselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und will es auch fernerhin euch heben und tragen und erretten, zu Jesaja 46,4. Das hören wir gerne. Ja, wir sagen uns oft, ohne Gott kann ich ja gar nichts und da bin ich auch gar nichts ohne ihn. Und wir lesen uns gegenseitig all die schönen Worte in der Bibel vor, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir und ich will dich nicht verlassen noch versäumen und vieles andere mehr. Ja, Gott will uns ja alles geben, alles, was zu unserem wirklichen Wohlergehen dient in Zeit und Ewigkeit. Aber wir, dieselben Leute, die sein Wort lesen, diese schönen Worte seiner Zusage, kennen wir, wissen wir, was unser Wohl ist? Nein, wir kennen und anerkennen meist ja nur unseren eigenen Willen und dieser, unser Wille, ist unsere Krankheit und er ist unser Verderben. Na, was soll Gott jetzt tun? Was wird er tun? Es ist doch so, Gottes Wille, das ist mein Leben. Gottes Wille ist meine Rettung und Gottes Wille ist mein Wohl und das, was er will, das muss ich haben, um zu leben. Und das ist mein Heil in Ewigkeit. Aber obwohl wir von Neuem geboren sind, wollen wir wieder unseren Willen haben, unseren eigenen, wollen wir unsere eigenen Wege gehen. Wir sind ein halsstarriges Volk, das ihm auf diese Weise beständig ins Angesicht sündigt. Und diesbezüglich ist auch kein Unterschied zu den Unbekehrten, außerdem, dass wir uns dann fälschlicherweise einreden, wir wären Kinder Gottes und tun trotzdem unseren Willen. Und somit ist es umso schlimmer. Wir haben jetzt seit einer Woche den Glaubenstag 2013 hinter uns. Viele waren da, die Vorträge waren gut, aber am Schluss hörte man den Ehemann einer Glaubensschwester sagen, ihr bildet euch alle ein, dass ihr etwas Besseres seid. Hat er recht oder hat er nicht recht? Hat uns Gott das sagen lassen? Über solche Aussagen nachzudenken ist ja kein Fehler. Gott lässt sie uns ja nicht zufällig zu Ohren kommen, egal vorerst, wer diese Aussage macht. Wir haben sie von Gott zu nehmen, zu hören. Wir haben zu hören, wie Jünger hören. Denn es kann ja sein, dass wir auf sein, nämlich auf Gottes Wort, in vielen Punkten nicht hören, wegen unserem Eigenwillen. Und dann lässt uns Gott eben auf einem anderen Weg sagen, was unser Herz bewegen soll. Und tatsächlich, wir werden uns fälschlicherweise für etwas Besseres halten, wenn wir uns weiter einbilden, dass wir Gott nicht große Mühe machen durch unsere Halsstarrigkeit, weil wir uns von ihm nichts sagen lassen, sondern weiter unseren Mutwillen treiben. Das war so im Alten Testament, das lesen wir im Neuen Testament und das ist heute so. Zum Beispiel Jesaja 65,2, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Trifft uns das oder trifft es uns nicht mehr? Neues Testament, Matthäus 23, 37, Jerusalem. Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und ein Teil aus einem Lehrbrief, Galater 5, 7 zum Beispiel. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Na, schaut euch um, hört euch um, seht selbst in den Spiegel. Die Leute, die sogenannten Christen, wollen heute gar nicht mehr das reine Wort Gottes haben. Und deswegen verschwinden ja auch mehr und mehr Worte aus vielen Teilen der neuen Bibelauflagen. Worte wie Sünde kommen weg. Ja, sogar die Namen Gottes. Der Teufel entzieht der Christenheit mit offizieller Zustimmung jetzt die gesamte Basis. Und solange er die Christen verfolgt hat und umgebracht hat, konnte er ja die wahre Gemeinde nicht ruinieren. Das Blut der Märtyrer ist ja bis heute der Same geblieben, der die Gemeinde vermehrt. Aber jetzt kommt er mit der Verfälschung des gedruckten Wortes Gottes. Und der verfälschte, der gepanschte Wein, der kommt unserem Inneren oft sehr gekonnt entgegen. Die Leute der heutigen Christenheit, die wollen das Wort Gottes gar nicht mehr rein haben, weder in der Bibel noch in den Ohren noch in den Herzen. Die Lehrer, die wir uns aufladen, die sind aber hauptsächlich unsere eigenen Herzen. Und dein größter Feind, kennst du den? Dein größter Feind bist du selber. Ja, du. Genauso wie ich für mich. In Johannes 6 haben wir gesehen, dass auf Jesu Wort hin die meisten seiner Jünger weggehen. Harte Rede. Das heutige Ausscheidungsverfahren trifft ebenfalls den allergrößten Teil der Christenheit. Weil keiner mehr hören kann, nicht hören will, wie Jünger hören. Möglich wäre es in Christus, aber wollen tut man nicht. Man will, man kann es nicht mehr hören, das unverfälschte Wort. Man will es nicht lesen und nicht stehen lassen, wie es ist, wie es es für mich und was es für dich bedeutet. Jeden von uns diktiert das eigenwillige Herz, seine eigene Ansicht und seine private Auslegungsvariante von diversen Bibelstellen, wenn wir sie nicht überhaupt überlesen, immer öfter und immer mehr. Und kaum einer fühlt sich betroffen und wenn doch, kaum einer geht dann damit zum Herrn, um ihn zu befragen, was ja das Beste wäre. Aber es könnte ja sein, dass es meinen Eigenwillen negativ beeinflusst. Das ist in mein Leben hinter Einbildung, aber kein Jünger da sein mehr. Und so hören wir nicht, wie Jünger hören. Aber wollen wir aber wirklich so in den Himmel? Da fliegen wir doch hochkant raus. Vorher schon. Der Eigenwille war, wie es scheint, in der Christenheit noch nie so stark ausgeprägt wie in den heutigen Geschwistern mit ihrer erkaltenden Liebe und ihrem privaten, eigenwilligen Beschäftigungsgefängnis. Kaum, dass Gott uns herausgerissen hat durch Christus aus unserem Verderben, da waren wir auch schon wieder drin, weil etwas deinen eigenen Willen durchkreuzt, weil etwas nicht so läuft, weil etwas nicht nach deinen Plänen geht, nicht nach deinen Wünschen. Ersparen wir uns die Beispiele, die wir jetzt aufzählen könnten. Wir haben gelernt, zwei Dinge zu trennen. Hier die Erlösung durch Jesu Blut, die Errettung, und dort unser Leben, unser Wille, unsere Sache, die Gott gar nichts angeht, oder? Das ist aber ein Trugschluss. Zuletzt führt diese gespaltene Ansicht, dieser Weg, unser Eigenwille, in die Hölle. Wir wollen damit nämlich nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche. Seht Abraham an, sagt uns das Wort. Das aber, was wir da tun, das hat Abraham nicht getan, sagt uns der Herr. Wir sind berauscht von unserer konfusen, gespaltenen und irrigen Anschauung des Weges Gottes mit uns, wenn wir die Trennung von Errettung und Eigenwillen weiter beibehalten. Das ist unnüchtern und kann nicht gut enden. Und Gott sagt, du Elende, die du trunken bist, aber nicht vom Wein. Du bist trunken vom Weltgeist, damit bist du angefüllt, mit deinem eigenen Willen, das ist der Geist der Welt. Niemand wird behaupten können, unser Eigenwille sei gleichzeitig der Wille Gottes. Aber mit meinem Eigenwillen kann ich nicht mehr hören, was Gott sagt. Ich bin voll, zu voll mit mir. Mit meinem Willen, mit meinen Gedanken, mit meinen Plänen bin ich voll. Mich stört der Wille Gottes und ich störe seinen Willen. In jeder christlichen Familie ist es sichtbar, in jeder Gemeinschaft, in jedem Herzen, wo nicht der Wille Gottes allein regiert, sondern der des Mannes, der der Frau, der des Leiters, der der Kinder, der des Menschen überhaupt. Wir machen uns damit zu Feinden Gottes, so steht es im Jakobusbrief. Womit? Mit dem eigenen Willen, mit dem Dickschädel, der haben muss, was er will. Es ist Hurerei, was wir da treiben, geistlicher Ehebruch, denn wir wollen unseren Eheherrn nicht anerkennen und seinen Willen. Wir seien keine Sarah, die ihren Mann Herr genannt hat. Es steht in Jakobus 4, 1-5, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet, ja, und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer als ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Hätte ich doch so eine Bekehrung wie der Paulus erlebt, der sofort ausgerufen hat, als er vor dem Herrn Jesus im Staub gelegen ist, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Und dabei blieb es ja bis zu seiner himmlischen Berufung. Ja, haben denn wir ein anderes Kleinod im Sinn? Liegt unser Ziel und Kleinod in der Hölle? Oder, so sagt uns ein anderer, ein Eigenbrötler, ich bleibe lieber allein. Ja, ist denn der ein Glied am Leib Christi? Und überhaupt, kannst du das denn noch? Kann ich das noch ganz allein sein, in völliger Stille? Und jetzt meinen Willen niederlegen, dort am Gnadenthron vor Gott? Aber nein, ich kann ja gar nicht mehr allein sein. Da laufen ja die Gedanken wie wild, meine Pläne, vielleicht auch die Musik oder Fernsehen oder das Telefon. Da ist die Familie, da ist die Arbeit, da ist die Zeitnot, das ist mir alles wichtiger als Gott. Ach, Burnout. Was ist Burnout? Wieso Burnout? Wir kennen Gottes Wort, geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt, ihr. Dieses widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr am Ort der Qual liegen müsst. Es war mein eigener Wille, der mich hier hineingebracht hat, als Christ. Nicht des Teufels feurige Pfeile, sondern ich habe sie angezündet durch mein unbeugsames Wollen. Und jetzt brennt's und hört nicht auf am Ort der Qual. Gott will ja mit mir reden, aber ich habe ja keine Zeit. Ich kann Gott nicht hören, ja ein Stück, ein Wort. Und dann tragen mich meine Gedanken fort, meine Pläne, mein Wille, mein Ärger und meine Qual. Wie Jünger hören? Ach, geht ja nicht mehr. Ich habe keine Zeit, wie mein erster Vater. In die Gemeinschaftsstunde, wenn die ist, dann muss ich gleich weg. Kann ich bleiben? Warum? Ich kann es nicht erklären. Ich will es, so muss es so wollen. Ich brauche meine Zeit für mich. Muss überlegen, muss planen, muss rasen, muss mich schützen, sonst gehe ich unter, verliere Zeit, verliere alles und habe doch nichts, nichts gewonnen. Dazwischen ein Gebet, nein, ein Stoßgebet. Mir geht nicht, muss weiter, bin nicht stille, kann nicht stille sein, hänge meinen Gedanken nach, meinen bösen Gedanken. Böse, weil ich nicht Zeit habe für Gott. Jetzt ist ein anderer bei mir, der mich beschäftigt und ich wollte das so. Ich kann nicht behaupten, dass ich so lebe. Lebe, ja in Gott lebe. Ich hänge ja nur meinen Träumen nach, meinen eigenen Gedanken. Gott spielt eine Nebenrolle, er spielt den Nothelfer. Leben ist es keines. In mir lebt mein Wille und vor mir läuft meine immer kürzer werdende Zeit ab. Ein kümmerlicher Rest bleibt für Gott. Ein Gemeindebesuch in der Woche, unverbindlich, da kann... Ja, muss ich bald wieder weg und sonst ein paar Gewissensbisse, Gedanken, wie es sein könnte, wie es sein sollte. Ein Wort Gottes, sollte er gesagt haben, was da steht? Meint Gott wirklich, was er sagt und sagt er, was er meint? Es würde mein ganzes Leben verändern. Geht aber nicht. Es würde mich im Grunde stören. Ich habe keine Zeit für Gott. Mein Wille geht vor, ist mir wichtiger. Seht ihr, das ist das Charakteristikum der Höllenfahrt jedes eigenwilligen Christen. Das ist die Hauptkrankheit, an der wir zugrunde gehen. Und dann vielleicht doch der letzte Akt, plötzliche Stille. Herzinfarkt, Burnout, Crash. Eine andere Sprache Gottes, aufs Lager gelegt, aus. Es war ein Hobbychristentum, ein dummer Versuch, vor Gott meinen Willen zu behalten, zu verstecken und durchzusetzen. Eine unvergleichliche Dummheit, bei den meisten endet sie tödlich. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, schöner Gedanke. Aber wie soll das gehen? Mein Wille hat ein extrem umfangreiches Betätigungsfeld. Er muss sich kümmern, muss herrschen über den Mann, über die Frau, über die Kinder. Er ist der Manager, der sich um alles kümmert, um die Post, um die Schule und um den Haushalt. Es passt nicht so ganz hierher, aber ich erwähne es trotzdem. Als Israel wieder in sein Land zurückkehrte im vorigen Jahrhundert, da fragte man dann die Verantwortlichen, freut ihr euch, dass Jahweh euch das Land wieder gegeben hat, wie er verheißen hat? Da kam die Antwort, ach der, wenn wir auf den gewartet hätten, wären wir nicht hier. Das sagt dir doch etwas, oder? Du hast es doch nicht vergessen, nicht wahr? Gott ist ja mein König von Altersher, der alle Hilfe tut, der für den geschieht, Psalm 74, 12. Aber da in deinem Innern, da sitzt der Feind, dein Wille. Und Gott sagt mir, alle weltlichen Gedanken, alles muss weg, alles, was zu deinem Ich gehört. Ich aber muss zugeben, ich habe gedacht, ich sei Christ. Aber ich sehe immer mehr, wie weit entfernt ich davon bin. Mir scheint, da ist hauptsächlich überhaupt nur der natürliche Mensch in mir, der Gottes Willen nicht hören will und nicht kann und nicht fassen kann, nicht fassen will, nicht verstehen kann und will. Und Gott sagt, schaut auf Abraham, euren Vater, als Einzelnen berief ich ihn, ich segnete ihn. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, aber sie wollen sich nicht helfen lassen. Wo stehe ich denn da in diesem Auswahlverfahren? Christus ist jetzt auf der Tenne. Oh ja, ich weiß das aus seinem Wort. Es steht in Matthäus 3,12, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja, was gilt's? Gilt's oder gilt's nicht, das Wort, und was gilt es mir? Da, wo eine Gemeinde ist, da, wo Seelen gewonnen wurden, da sind wir schon auf der Tenne, jeder mit Christus, in seinem persönlichen Leben. Da geht automatisch eine Reinigung, eine Auswahl, eine Scheidung vor sich von Gott her. Er schaut in die Herzen, er sieht auf den Willen, er würfelt und er reinigt. Wie viel bleiben denn von 200, von 100, von 50, von 30, von 10 Bekehrten? Wie viele fallen durch das Sieb, werden als zu leicht befunden? Wie viele werden zu Spreu mit Heu und Stoppeln? All das Schlechte, es kommt weg. Aber das Schlechte merkt sie ja nicht. Meint immer noch, es sei selber das Gute, das Tüchtige. Aber wer es nicht ehrlich meint mit Gott und das drückt sich im Gehorsam seinem Wort und seinem Willen gegenüber aus, der wird weggeschmissen. Wie eine verdorrte Rebe. Müssen brennen. Wir sind alle auf der Tenne. Unsere ganze hiesige Lebenszeit lang. Denken wir überhaupt noch dran? Oder sind wir so verführt, so sicher in unserem Eigenwillen in dieser unserer dünkelhaften Zeit? Kannst du das noch hören, wie ein Jünger hört? Kannst du das annehmen? Wer zu den echten und rechten Gotteskindern und Jüngern gehört, dem ist ja alles recht, was von Gott auf ihn zukommt, was Gott auf ihn zukommen lässt. Wer aber von den Falschen ist, von den Unrechten, die Tenne, die Wurfschaufel wird's weisen, dem ist nix recht. Der kann keine Änderung vertragen, keine Kritik, kein böses Wort, kein richtendes Wort, kein ehrliches Wort und kein wahres Wort. Ach, denken wir daran, das Prüfen, das fängt ja immer ganz klein an. Ich will ja bestimmen, will regieren, ich finde dann an anderen, was mir nicht passt. Man schmollt, man grollt, man richtet, bald auch über das Wort Gottes. Und jetzt gibt ein böser Gedanke aus dem eigenen Willen den anderen. Dann ein Wort, dann eine Tat des Eigenwillens, ein sich absondern wollen, eine Egozentrik, Gott und den anderen gegenüber, zuerst innerlich. Und so erlischt mehr und mehr der Appetit auf das ganze Wort Gottes, der Geschmack an seinem Wort und Willen. Und dann findet man bald viele harte Reden, lässt sie links liegen und geht weg. Weg von Gottes guten Vaterwillen und Gottes Heilswillen, der dich erziehen wollte, damit du nicht verdammt wirst mitsamt der Welt. Und längst kannst du die Form der Wurfschaufel dann nicht mehr ausnehmen, die dich verwirft, und nur viel weniger die Liebe und die Langmut Gottes. Du kannst gar nicht mehr erkennen, mit wem du es zu tun hast. Wir haben es ja doch immer nur mit Gott zu tun. Nicht mit Menschen, nicht mit Meinungen, sondern mit dem lebendigen Gott. Und es ist schrecklich, in seine Hände zu fallen, wenn man ihn jahrzehntelang ins Angesicht gereizt hat. Er sagt in Jesaja 65, 7, ich will ihnen zumessen, ihr voriges Tun in ihrem Busen. Wie sollen wir hören? Wie Jünger hören, nicht wie Jünger huren. Wie viele Jünger brechen aber ununterbrochen die Ehe in ihrer Brautschaft Christus gegenüber mit ihrem eingefleischten Weltgeist, und das ist ihr unbändiger Wille. Und dann bei der nächsten Unpässlichkeit, dann finden sie noch Gott ungerecht. Das ist das Wesen der Wurfschaufel, das sie hinauswirft. Erkennen wir es denn noch? Der gnädige und barmherzige Gott, er wartet und wartet, er wartet so lange zu. Ein Jahr um das andere ist vergangen in unserem Leben. Gott hat gewartet. Wir waren Kinder, wir sind aufgewachsen, erwachsen geworden, haben Familien gegründet, haben gelebt für uns. Und ist das alles nach Gottes Willen gegangen oder wie? Aber Gott strafte uns nicht sofort. Er hat uns nicht gleich hinausgeworfen. Er wartete zu. Eigene Kinder kamen, dann Enkelkinder, Sorgen kamen, Sünden. Und Gott schlug immer noch nicht zu, wiewohl das alles nur nach unserem Willen ging. Bis auf die paar Notsituationen, wo wir zu ihm schrien. Ist es nicht so? War es denn bei dir anders? Wie alt bist du denn inzwischen geworden? Wie lange hat Gott in Geduld gewartet, ob du deinen Eigenwillen ganz auf den Altar legen willst? Und wie lange soll es noch gehen? Seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, sagt Gott uns, kehre wieder. Du Abtrünnige, spricht der Herr, so will ich mein Antlitz nicht gegen euch verstellen, denn ich bin barmherzig, spricht der Herr, und ich will nicht ewiglich zürnen. Jeremia 3,12. Und wie viele, die das hören, brechen weiter die Ehe mit Gott? Immer noch. Vielleicht halten sie manchmal ein bisschen zu Gott, wenn Not am Mann ist, aber mehr ist nicht. Was soll das sein? Was soll das werden? Eine Ehe in Ewigkeit? Wo du bestimmst über deinen Herrn in der Ewigkeit? Wollen wir unseren Willen auch im Himmel durchsetzen? Sind wir jetzt drinnen oder draußen? Spüren werden wir die Wolfsschaufel erst, wenn es zu spät ist, wenn wir sie hinter uns haben. Denn den eigenen Abfall, den spürt, den merkt ja keiner. Sonst wären viele schon umgekehrt. Wo sind wir? Offenbarung 22, 15 sagt, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Sind wir erschrocken? Es wäre ein gutes Zeichen. Jesaja 33 sagt uns, in Zion sind die Sünder erschrocken. Zittern hat die Heuchler befallen und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Unser Wille, das ist der Grund all unserer Not. Und es ist doch auffallend, wie freundlich Gott mit allen Menschen spricht, sonderlich mit den Gläubigen. Er ist gut gegen alle. Und sie wissen es. Aber der böse Wille, der will etwas anders verstehen. Der geht immer an gegen Gottes Willen und jetzt kommt, unser Wille ist stärker. Wäre nämlich Gottes Wille stärker, dann wären wir Marionetten. Das wollte Gott so nicht. Was er von uns will, ist Gehorsam aus Liebe. Das freudige, liebende Akzeptieren seines Willens. Und ein Gottes Kind kann das verstehen. Aber ob es das will, ist eine andere Frage. Wir können hören, wie Jünger hören. Das ist eine ganz besondere Gnade. Aber ob wir das wollen oder nicht, das bestimmt unseren weiteren Weg, Himmel oder Hölle. Entweder Gottes Leitung und sein Wille und ein seliges Ende hier, ewiges Leben und Dasein im Reich und Leib Christi und die Herrlichkeit bei ihm im Himmel, oder ein Leben hier und eine Ewigkeit voller Vorwürfe, Zähneklappen und Knirschen, weil wir unseren Willen durchsetzen müssen, bis hin in den Feuersee. Nun, was wollen wir? Wenn mein eigener Wille weiterhin gilt, dann bringt er mich direkt in die Hölle. Was mich und dich in den Himmel bringt, das ist all das, was von Gottes Willen ausgeht. Und er sagt, ich will. Aber du hast sicher längst gemerkt, dass auch diese Predigt gegen deinen Willen ist. Die ist nicht nach deinem Sinn, nicht nach deinem Geschmack. Jesus aber sagt, wer sich nicht selber hasst und alles hasst, was ihn selber ausmacht, der kann nicht mein Jünger sein. Und so einer hört auch nicht, wie ein Jünger hört. Er ist ja keiner. Dieses Hassen all dessen, was dich und deinen Willen ausmacht, das ist eine Pflichtübung, eine Verhaltensweise für alle deine Tage. Und wir sollten nie vergessen, was Gott sagt, uns sagen lässt, auch durch andere, geht primär immer darauf hinaus, dass es uns totschlägt. Denn du bist selbst dein größter Feind und deine größte Feindschaft gegen dich selbst ist dein eigener Wille. Kannst du diese Rede hören, wie ein Jünger hört? Fange jetzt an, hier und heute, damit Ohren zu haben, die hören, wie ein Jünger hört, sonst gehst du am Ende doch noch verloren. Es hat ja geheißen und es heißt immer noch, ihr Ende schaut an. Es ist derselbe Kampf bis ans Ende. Meine Werke, das, was ich tue und das, was ich nicht tue, das alles entspricht meinem Willen. Daraus folgen meine Werke, die Gott ansieht und dazu sagt die Bibel, 2. Korinther 15, es ist nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Um wessen Diener es geht, das wissen wir. Der eigene Wille, den nennt die Bibel unsere irdische Gesinnung und sie sagt, Philipper 3,19, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und du, der du selbst dein allergrößter Feind bist und die tödliche Wirkung deiner Feindschaft gegen dich erkennst, dein eigener Wille und die Werke aus ihm heraus, das alles steht im Streit gegen Gottes Willen. Von den kleinsten Belangen bis hin zu den größten Entscheidungen, von den ruhigsten Momenten deines Lebens bis hin zum Aufgewühltsein auf deinem Sterbebett. Entweder seliges Sein im Willen Gottes oder das eigene Verderben. Und es ist eine Tatsache, dass Gott es nur bei seinen echten Kindern so weit bringt, dass sie es wagen, zu ihm zu sagen, ach Herr, nimm mir bitte, bitte meinen Willen. Traust du dich, das auszusprechen im Gebet vor Gott? Wir haben gelesen, wache auf, Zion, zieh deine Stärke an, zieh deine Ehrenkleider an. Also tun wir es. Wirst du es wagen, gehörst du dazu? Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung in der Wüste. Amen.